Und dazu begrüßt sie heute Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Kiew steht wieder unter Beschuss durch Russland. Putins Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine geht weiter. Und man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, welche Konsequenzen das haben wird. Es werden wieder mehr Menschen aus der Ukraine versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, sich aufmachen nach Europa, auch nach Deutschland. Über 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind hier bereits registriert. Aber nicht nur das, es kommen auch über die Balkanroute wieder mehr Menschen aus dem sogenannten globalen Süden zu uns. Die Folge: In einigen Städten und Gemeinden müssen wieder erste Turnhallen zu Unterkünften umgewidmet werden. Viele Kommunen rufen nach mehr Hilfe vom Bund und die Opposition kritisiert, die Bundesregierung fahre einen Sonderweg in Europa in der Migrationspolitik und müsse Migration wieder zur Chefsache machen. Das ist unser Thema. Grenzenlose Hilfsbereitschaft. Wie gut ist Deutschlands Flüchtlingspolitik? Darüber diskutieren wir jetzt mit unseren Gästen, die ich gleich vorstelle. Vorher aber noch wie immer der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch Sie sich beteiligen können, indem Sie anrufen. 00800 4464 4464 ist unsere Nummer. Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Unsere E-Mail-Adresse, Sie können auch eine Mail schreiben, ist kontrovers@deutschlandfunk.de. Oder Sie WhatsAppen uns unter der 0173 5690 322. Auch das wiederhole ich nochmal, 0173 5690 322. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir für die Sendung von 8 bis 9 geschaltet haben. Hören wir mal rein.
Guten Tag, hier ist Krieger aus Stuttgart. Ja, Deutschlands Flüchtlingspolitik kann nur so gut sein wie die EU-Flüchtlingspolitik. Ich denke, Deutschland müsste ganz klar jetzt signalisieren, dass unsere Kapazitäten zu Ende gehen oder zu Ende sind und die EU in Solidarität gerechte Flüchtlingsquoten zu verteilen hat.
Ja, guten Morgen. Uli Herzer aus Berlin-Tempelhof. Ich denke, dass ein Land immer nur gewisse Kapazitäten hat. Und damals, 2015, hat Merkel unser Land schon 10 Jahre auf Verbrauch regiert und war deshalb nicht gut vorbereitet. Und jetzt kommen natürlich auch wieder zu viele. Es ist schwierig für ein Land, aber wir sind eben nicht gut darauf vorbereitet.
Guten Morgen, Helen Defner aus Leipzig hier. Eine der großen Problematiken in der derzeitigen Situation ist ja unter anderem die Arbeit der Behörden und dass diese kein Personal mehr finden. Meiner Meinung nach hat das sicherlich auch damit zu tun, dass das Handeln der Behörden, zum Beispiel in Bezug auf Abschiebungen und auf andere behördliche Vorgänge, so unmenschlich ist, dass Menschen sich nicht mehr vorstellen können, in diesen Behörden, zum Beispiel den Ausländerbehörden, zu arbeiten und gleichzeitig so häufig die Finanzierung fehlt.
Herr Krämer aus Münster, guten Morgen. Ich denke, dass die Menschen auf der ganzen Welt ja sehr ähnlich sind und alle Menschen wollen bei sich zu Hause irgendwie eine Zukunft haben. Und ich denke, dass da mehr dran gearbeitet werden muss, dass die Leute in ihrer Heimat Optionen bekommen.
Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Ich habe 11 Verwandte mit Migrationshintergrund. Und trotzdem muss ich sagen, bei dieser horrenden Wohnungsnot, bei dieser furchtbaren Not der Leute, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen, können wir nicht unbegrenzte Zuwanderung zulassen. Sie muss reduziert werden. Es geht nicht, jedes Jahr 1 Million Menschen neu bei uns unterzubringen, ohne dass wir Wohnungen haben. Und dafür ist nichts geschehen.
Das also die Vorlagen unserer Hörerinnen und Hörer für unsere heutigen Gäste, die ich jetzt vorstelle. Aus unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio in Berlin ist Hakan Demir zugeschaltet. Er sitzt für die SPD im Innenausschuss des Bundestags und ist stellvertretender Sprecher seiner Fraktion für Migration. Guten Tag.
Guten Tag, Herr May.
Alexander Trom ist aus Potsdam zugeschaltet. Wir haben Leitungsprobleme, deswegen leider über Handy. Macht aber nichts, wir hören ihn gut. Er ist innenpolitischer Sprecher von CDU/CSU im Bundestag. Hallo nach Potsdam, Herr Trom.
Guten Tag, Herr May.
Und in seinem Büro an der Universität in Osnabrück sitzt Frank Duvel, Leiter dort des Instituts für Migrationsforschung. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Herr Duvel, ich fange mal mit Ihnen an, weil Sie ja aus der Wissenschaft sind. Ein Vergleich wird gerade häufig gezogen. Erleben wir ein neues 2015?
Ein ganz klares Nein. Es gibt eine große Gemeinsamkeit, das ist die Zahl. Etwa 1 Million 2014-15, 1 Million Ukrainerinnen jetzt. Aber damit hört es auch schon auf. In diesem Jahr ist es eine ganz kurze und heftige Fluchtbewegung gewesen. 2014, 15, 16, 17 war ein viel längerer Prozess. Von der jetzigen Bevölkerung aus der Ukraine sind über die Hälfte schon wieder zurückgegangen. Diese Rückkehrmigration haben wir 2015 nicht gesehen. Wir sehen auch, dass es überwiegend Frauen und Kinder sind. 2015 waren es ja mehrheitlich Männer. Die Rechtslage ist ganz unterschiedlich. Wir haben bei den Ukrainerinnen einen befristeten Schutzstatus. Die haben erstmal nur 1 oder 2 Jahre bekommen. Bei dem anderen Fall gingen sie ins Asylverfahren. Das dauert dementsprechend lange. Danach gab es einen unbefristeten Schutz. Und auch die Tatsache, dass wir hier eine Krise in einem Nachbarland der EU haben, während wir 2015 ja Leute hatten, die von sehr weit weg kommen, macht einen großen Unterschied. Und bei den besonderen Herausforderungen würde ich immer darauf hinweisen, im Fall der Ukrainerin, 1/3 sind Kinder, also eine große Herausforderung ist hier erstmal die Schule. Mhm.
Herr Trohm, Herr Demir, eigentlich würde ich jetzt direkt Sie ansprechen, aber nach dem Befund des Wissenschaftlers, der auf die Zahlen und die Unterschiede guckt, haben wir jetzt kurz die Chance, mit einem Mann aus der Praxis zu sprechen. Richard Siegel ist Landrat im Rems-Murr-Kreis, parteilos. Rems-Murr-Kreis, ganz kurz, großer Landkreis mit einer ungefähr 500.000 Menschen, nördlich von Stuttgart. Er ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Siegel.
Guten Tag, Herr May.
Herr Siegel, können Sie alle die Geflüchteten gut unterbringen?
Wir können noch alle unterbringen, gut unterbringen, sieht anders aus, Herr May. Wir sind inzwischen leider dabei, auch Turnhallen zu belegen, um allen Menschen auch eine Unterkunftsmöglichkeit bieten zu können. Insbesondere die Sommermonate waren sehr, sehr herausfordernd. Kurz vor den Sommerferien haben wir über 200 Menschen pro Woche, wohlgemerkt, zugewiesen bekommen. Da waren auch die Kapazitäten des Landes erschöpft. Und es bringt natürlich auch einen Landkreis wie uns an die Kapazitätsgrenzen. Sie haben es gesagt, wir sind in der Region Stuttgart. Wir hatten schon vor dieser neuen Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle, ein großes Problem mit bezahlbarem Wohnraum. Und es hat sich natürlich jetzt nochmal deutlich verschärft. Wir haben zum Glück eine sehr, sehr große Solidarität bei den Menschen. Also viele der Geflüchteten sind tatsächlich auch in Privatunterkünften untergebracht. Sonst wäre die Situation sicher noch angespannter.
Ja. Können Sie abschätzen, wie viele der Menschen aus der Ukraine kommen und wie viele aus anderen Ländern? Stichwort Balkanroute.
Ja, das können wir selbstverständlich abschätzen. Die Menschen werden ja registriert. Wir haben bei uns ungefähr 6.000 Geflüchtete im Landkreis, die wir betreuen. Davon kommen ungefähr 4.900 aus der Ukraine und ungefähr 11.100, also 1.100 Asylbewerber aus anderen Ländern. Wobei wir ganz klar eine Tendenz gerade haben, dass vor allem die Geflüchteten aus den anderen Ländern stark zunehmen. Syrien, Afghanistan, Türkei, Nordmazedonien, Albanien, Georgien, um nur einige zu nennen. Also wir spüren hier deutlich momentan auch den Zuwanderungsdruck aus anderen Ländern, nicht nur aus der Ukraine.
Sie haben gerade Herrn Duvel gehört. Sie sind seit 2015 Landrat, waren damals frisch im Amt sozusagen, als die erste große Syrien-Krise da war, als sehr viele Menschen ins Land kamen. Können Sie einen Vergleich ziehen? Deckt sich der Befund, Herrn Duvel, mit dem, was Sie in der Praxis erleben?
Also der Befund deckt sich mit dem von Herrn Duvel, dass die Situation nicht in allen Punkten vergleichbar ist. Sie ist vergleichbar, was die Zahlen angeht. Also wir sind auch hier bei uns im Rems-Murr-Kreis schon wieder bei den Zahlen von 2015-16, teilweise auch deutlich darüber. Und wir haben ähnlich wie damals eine große Ungewissheit, wo die Reise hingeht. Also sprich, ob wir jetzt im November 160 oder 600 Geflüchtete erwarten, das ist einfach eine Blackbox für uns. Wir sind natürlich deutlich besser aufgestellt. Wir haben Strukturen geschaffen. Wir haben ein sehr engagiertes Team. Wir haben natürlich die Erfahrungen von damals auch in Abläufe transferiert, womit wir aber tatsächlich ein Problem haben, dass wir nach der Welle 2015-16 im Prinzip auch politisch gewollt alle Unterkünfte wieder abgebaut haben. Wir haben nur noch eine ganz kleine Reserve vorgehalten. Wir mussten alle Plätze abbauen und es fällt uns natürlich jetzt in einer Ballungsregion wie Stuttgart absolut auf die Füße. Und wir können so schnell einfach nicht, ich sag mal, Sie haben gerade vorhin gefragt, ob wir die Menschen gut unterbringen. Mhm. Wir können die Menschen unterbringen, aber für eine gute Unterbringung, für den Wohnungsbau brauche ich einfach Zeit. Und auch da eine Besonderheit in unserem Landkreis, wir haben eine eigene kreiseigene Wohnbaugesellschaft. Wir bauen also jedes Jahr mehrere Wohnungen und zwar nicht im Dutzend, sondern eher in 100er-Stückzahlen, nehmen 300 Millionen Euro jetzt auch nochmal in die Hand, um 750 Mietwohnungen zu bauen. Aber das braucht natürlich Zeit.
Was wünschen Sie sich aus Berlin?
Also ich wünsche mir vor allem Verlässlichkeit von der Politik in Berlin, vor allem mit Blick auf die Finanzierung. Wir können nicht an der Basis diese Mammutaufgabe bewältigen und abarbeiten und dann an vielen Stellen Unsicherheit haben. Die Unsicherheit lässt sich vielleicht aufgrund der unsäglichen Kriegssituation bei den Zahlen nicht ganz beseitigen, aber wir brauchen dann wirklich Verlässlichkeit in der Finanzierung und da auch eine Verlässlichkeit bei den Kapazitäten, dass wir eben diese Dinge, die wir dann auch aufbauen, nachher entsprechend refinanziert bekommen. Und ich wünsche mir auch, dass man sich die Verteilungsmechanismen nochmal anschaut, weil sich nur an den bisherigen Schlüsseln zu orientieren, macht uns natürlich gerade in Ballungsregionen, in bevölkerungsreichen Regionen einfach ein Problem. Und wir sollten, gerade nachdem wir wirklich von der Kriegssituation sprechen, doch nochmal überlegen, ob wir nicht auch stärker Liegenschaften in den Fokus rücken, die vielleicht in Bundeseigentum sind, die vielleicht in Landeseigentum sind, die sich eignen, um vielleicht auch einen befristeten Zeitraum einfach zu überbrücken. Wenn wir all diese Kapazitäten aufbauen, investieren, ist es doch auch ein sehr, sehr teures Unterfangen. Auch das sollte man nochmal in die Überlegungen mit einbeziehen.
Richard Siegel, Landrat im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart. Herr Siegel, Sie müssen dringend in eine Sitzung und wir nehmen das jetzt mit in unsere Diskussionsrunde. Danke Ihnen für diesen Einwurf, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke fürs Gespräch und eine gute Diskussion.
Danke. Hakan Demir, migrationspolitischer Sprecher der Kanzlerpartei SPD. Was antworten Sie dem Landrat? Er hat Verlässlichkeit gewünscht in der Finanzierung und in der Verteilung.
Ich kann mich erstmal bedanken für diesen differenzierten Ansatz zu sagen, was die Herausforderungen gerade auch vor Ort sind und dann gleichzeitig aber auch zu sagen, wo man eine stärkere Verlässlichkeit braucht. Was wir auf Bundesebene bereits schon im April gemacht haben, sind ja diese 2 Milliarden Euro, die wir an die Kommunen gegeben haben. Und es gibt ja jetzt im November nochmal eine Sitzung mit den MinisterpräsidentInnen und da wird man sich auch nochmal austauschen, wie man Verlässlichkeit auch mit Blick auf die Finanzierung hinbekommen kann. Das sind so die Schritte, die wir jetzt hier auf Bundesebene weitergehen werden.
Rechnen Sie auch damit, dass diesen Winter wieder zahlreiche Turnhallen zur Flüchtlingsunterbringung umgewidmet werden müssen?
Ich will jetzt nicht spekulieren. Das, was wir aber sehen, ist tatsächlich, dass mehr Menschen nach Deutschland kommen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Menschen unterzubringen, dass es nicht einfach wird. Das weiß ich auch aus Berlin. Als Berliner Abgeordneter, wir haben etwa 27.000 Menschen untergebracht. Die kommen aber auch teilweise unter in Hostels, was natürlich auch eine große Herausforderung ist. Turnhallen sehe ich jetzt gerade bei uns nicht, aber als Ultima Ratio wäre das eine Möglichkeit, aber die sollte eigentlich nicht sein.
Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der Union im Bundestag. In Ihrem Bundestagsantrag mit dem Namen Migrationspolitischen Sonderweg in Europa sofort beenden, wurde letzte Woche im Bundestag diskutiert, heißt es, statt Migration klug zu steuern und illegale Migration zu begrenzen, öffnet die Ampel Tür und Tor. Inwiefern macht sie das?
Naja, die Ampel hat einen Paradigmenwechsel angekündigt zu der Politik, die die Vorgängerregierung gemacht hat, nämlich Migration zu steuern und vor allem auch zu begrenzen. Wir haben ja seit 2015, 2016 in mehreren Gesetzgebungsvorhaben, Gesetzesverfahren durchaus auch Schranken eingezogen. Und die Ampelkoalition möchte erklärtermaßen entsprechend ihrem Koalitionsvertrag hier Öffnungen, Liberalisierungen vornehmen. Das erste Migrationspaket kommt diese Woche in den Bundestag, das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht. Und all das führt dann im Ergebnis auch zu mehr Migration, insbesondere illegaler Migration. Das ist der Bereich, von dem wir sprechen, wenn wir jetzt von den anderen Ländern als die Ukraine sprechen.
Also es geht nicht um Ukrainerinnen und Ukrainer.
Nein, das haben wir von Anfang an erklärt. Der Ukraine-Krieg, der fürchterliche Ukraine-Krieg, der findet in unserer Nachbarschaft in Europa statt. Und insofern haben wir natürlich eine Verpflichtung, den Ukrainerinnen und Ukrainern, die aus ihrem Land flüchten müssen, hier Obhut und Schutz zu gewähren. Das machen wir auch. Und das macht die Bevölkerung vor allem auch mit großer Offenheit und Bereitschaft dazu. Und deswegen ist ganz klar, die ukrainischen Flüchtlinge haben unsere volle Solidarität verdient.
Mhm. Ja, ich frage das natürlich und ich muss das auch nochmal so klar fragen, weil Sie wissen es, Ihr Parteichef Friedrich Merz hat diesen Vorwurf ja von Sozialtourismus explizit gegen ukrainische Flüchtlinge aufgebracht. Und in der Wahrnehmung vieler ist er allenfalls halbherzig zurückgerudert. Deswegen gibt es ja immer noch Zweifel, ob das wirklich so gesehen wird bei Ihnen in der Union.
Ja, ich denke, man sollte das nicht jetzt immer wieder versuchen zu skandalisieren. Die Erklärungen von Friedrich Merz waren eindeutig. Was aber sicherlich ist, dass das, was wir von Anfang an seit März diesen Jahres bei der Innenministerin kritisieren, dass diese Fehler uns jetzt teilweise einholen. Das ist der erste Punkt, Thema der Registrierung. Wir haben keine vollständige Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge. Das heißt, selbst die Ministerin weiß nicht, wie viele ukrainische Flüchtlinge momentan sich in Deutschland befinden. Wir haben nur eine grobe Einschätzung. Der zweite Punkt ist, dass von Anfang an keine europaweite Verteilung, angemessene Verteilung stattgefunden hat. Die europäischen Innenminister haben sich das vorgenommen bei ihrem Beschluss zur sogenannten Massenzustromsrichtlinie im Frühjahr diesen Jahres, diese Massenzustromsrichtlinie, diese Aktivierung, das haben wir auch immer erklärt als Unionsfraktion, halten wir auch für richtig. Aber seither, seit März, ist nichts passiert, um hier auch in irgendeiner Form ein Regularium einzuziehen, das eine Verteilung innerhalb Europas sicherstellt.
Frank Duvell, Sie sind Leiter des Instituts für Migrationsforschung an der Uni Osnabrück. Ist das richtig? Ist das ein Versagen gewesen der Ampel jetzt hier ganz konkret, was die Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge angeht?
Tatsächlich sind wir 2015 und 2022 nicht vorbereitet gewesen. Man hätte in beiden Fällen vorbereitet sein können, meiner Meinung nach. Ich war in der Ukraine im Februar diesen Jahres, ich war in der Türkei 2014. Ich habe gesehen, was sich da anbahnt. Kanzleramt, Außenministerium, Innenministerium hätten meiner Meinung nach besser vorbereitet sein müssen. Dann hätten wir uns einige dieser Unsicherheiten, die wir jetzt haben, sparen können. Mhm. Wir haben eine andere Rechtsgrundlage. Demnach können Ukrainerinnen und Ukrainer nicht so einfach umverteilt werden. Wir haben das Ganze auch sehr plötzlich im Februar erlebt.
Weil Ukrainerinnen und Ukrainer keine Flüchtlinge im klassischen Sinne sind. Die können hier im Prinzip mit dem Touristenvisum einreisen. Und
ganz genau. Ja. Ganz genau. Die befristete Schutzrichtlinie der EU bietet einen anderen Rechtsrahmen. Das hat Vor- und Nachteile. Man kann sie eben nicht umverteilen. Sie müssen aber auch nicht ins Asylverfahren. Man spart sich also sehr viel Zeit und Geld und Widersprüche und blockiert die Gerichte und Behörden nicht. Wir haben aber gesehen, dass die Umverteilung von unten eigentlich sehr große Vorteile gehabt hat. Die Menschen sind eben überwiegend dorthin gegangen, wo sie Freunde und Familie haben. Sie sind privat untergebracht worden. Das hat die Städte und Kommunen enorm entlastet. Und man müsste sozusagen die Vorzüge, die Nachteile abwägen, um möglicherweise einen Mittelweg zu finden. Aber die strikte, starre Umverteilung von 2015 würde ich in der Form jetzt auch so nicht wiederholen.
Woran besteht denn die fehlende Vorbereitung der Bundesregierung in diesem Fall dann?
Ich meine, dass man 2014 hätte sehen können, was auf die EU zukommt. Die Türkei war überlastet mit 1,5 Millionen Flüchtlingen. Die haben unter Brücken in Parks geschlafen. Das konnte man sehen, das konnten die Botschafter sehen, das konnte die EU-Vertretung sehen, das konnten Leute wie ich sehen.
Und 2022?
2022 haben wir die Kriegswarnung von den USA und Großbritannien seit November gehabt. Es gab sogar einen Termin, eine Woche. Genau zu dem Zeitpunkt hat der Angriff stattgefunden. Man konnte sich an allen vier Fingern ausrechnen, fünf Fingern, wie viele Menschen betroffen werden. 12 Millionen, so ist es auch gekommen. Ich habe tatsächlich im November eine Prognose erstellt, Szenarios, der Tagesspiegel hat darüber berichtet, aber das war nicht auf Resonanz gestoßen.
Das heißt, man hätte sich im Prinzip spätestens ab letzten Winter konkret darauf vorbereiten müssen, indem man das, was Herr Siegel, der Landrat, auch gerade gesagt hat, zum Beispiel Unterbringungskapazitäten hochfährt und ähnliches. Ist das der Fehler, wenn ich das jetzt so rausfiltere?
Ich meine, ja, das hätte man machen können. Man bereitet sich besser auf den schlimmsten Fall vor und freut sich, wenn er dann nicht stattfindet, als umgekehrt auf das Beste zu hoffen und dann unvorbereitet getroffen zu werden. Das hatten wir im Februar.
Herr Demir, nehmen Sie diese Kritik an?
Also ich habe das Gefühl, dass niemand so richtig wusste, dass am 24. Februar ein Angriffskrieg startet. Herr Duvel sagt, dass er das jetzt im November oder Dezember schon wusste. Wir haben ja am 24. Februar, direkt danach Anfang März, auf europäischer Ebene sofort gehandelt und die Massenzustromrichtlinie, die es seit 2001 gibt, aktiviert, zum ersten Mal in unserer Geschichte. Also das war sehr schnell und ich glaube, bis heute habe ich das Gefühl, dass wir damit auch einen guten Schritt gemacht haben, auch einen schnellen Schritt gemacht haben. Wir haben nicht gesagt, dass die ukrainischen Geflüchteten in ein Asylverfahren müssen, sondern dass sie pauschal aufgenommen werden, sofort arbeiten können, studieren können. Und auch in Richtung Herrn Trom, der gesagt hat, seitdem ist nichts passiert. Wir haben beispielsweise auch den SGB-II-Bereich für ukrainische Geflüchtete sofort geöffnet. Das heißt, sie können auch da sofort arbeiten bzw. auch entsprechende Leistungen beziehen. Und das ist ja schon ein Riesenschritt gewesen, was wir so auch in der Geschichte erstmal nicht hatten. Also wir haben alles dafür getan, dass die Aufnahme von diesen Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen, hier in Deutschland gut umgesetzt wird. Und bei Herrn Trom verstehe ich ja auch manchmal nicht, warum er Solidarität nur mit den ukrainischen Geflüchteten haben möchte, aber nicht mit allen anderen, die auch zu uns kommen.
Weil der Name Alexander Trom jetzt zweimal gefallen ist, verspreche ich Ihnen, Herr Trom, dass Sie der Erste sind, der gleich antworten darf nach den Nachrichten, die nämlich jetzt kommen. Grenzenlose Hilfsbereitschaft, wie gut ist Deutschlands Flüchtlingspolitik? Das ist unser Thema hier bei Kontrovers. Unser Hörertelefon ist die 00800 4464 4464. Sie können anrufen. Bis gleich. Willkommen zurück zur Kontrovers. Philipp May am Mikrofon. Grenzenlose Hilfsbereitschaft. Wie gut ist Deutschlands Flüchtlingspolitik? Das ist unser Thema und mit dabei sind Frank Duvel, Migrationsforscher von der Universität Osnabrück, Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag und Hakan Demir, auch Mitglied im Bundestagsinnenausschuss für die SPD und dort stellvertretender Sprecher für Migration. Und viele Hörerinnen und Hörer haben sich beteiligt. Gemeldet hat unter anderem Wolfgang Daub. Ob gut oder nicht, sie ist vor allem teuer und dauerhaft so nicht mehr bezahlbar. Die Migration. Für die 1 Million Ukrainer dürften die einheimischen Steuerzahler rund 10 Milliarden Euro pro Jahr bezahlen, für den Themenkomplex Asyl, Flucht, Duldung weitere 30 Milliarden pro Jahr. Wir sollten uns also erst einmal um unsere eigenen Leute kümmern und nicht permanent versuchen, die Welt zu retten. Andreas Meyer sagt, mir kommt es so vor, als ob ein Rechtsruck durch Zuwanderung maximal beschleunigt wird. In den sozialen Medien brodelt die in Anführungsstrichen braune Suppe. Ich persönlich finde stark und klug geregelte Zuwanderung gut. Und Michael Vogt schreibt, meiner Einschätzung nach fehlt es an einer zentralen Institution, die eine immer noch große Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen koordiniert. Zum Beispiel biete ich seit einem Jahr dem Sozialamt bzw. Bürgermeister einer Stadt in der Uckermark meine voll ausgestattete, ganzjährig bewohnbare Ferienwohnung für 4 bis 6 Personen auch längerfristig für Ukraine-Flüchtige an und habe bis auf die Ankündigung, dass dieses Objekt begutachtet werden müsse, nichts mehr gehört. Das ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was unsere Hörerinnen und Hörer schreiben. Aber ich hatte gerade eben Herrn Trom, Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der Union im Bundestag, versprochen, Sie dürfen erst einmal auf das antworten, was Herr Demir gerade gesagt hat.
Ja, der Herr Demir hat sich gefragt, warum wir differenzieren zwischen den ukrainischen Flüchtlingen, die unsere volle Solidarität haben, und denen aus anderen Ländern. In der Tat wird hier differenziert. Das eine sind diejenigen, die zu 100% einen Schutzstatus haben, nämlich die Ukrainerinnen und Ukrainer. Bei den anderen haben wir einen Großteil derer, die jetzt über die Balkanroute insbesondere kommen, die eben keinen Schutzanspruch haben. Und auch von den übrigen, die theoretisch einen Schutzanspruch haben, kommen sie alle in der Durchreise durch mehrere sichere Staaten, wo sie also schon entsprechend hätten Schutz beantragen können. Und deswegen, wenn wir insbesondere den Ukrainern auch helfen wollen und müssen, dann müssen wir umgekehrt im anderen Bereich umso klarer für eine Ordnung und Begrenzung sorgen. Und das ist auch das Thema, dass diese Zahlen steigen, haben viele Wissenschaftler und auch andere Regierungen gewarnt. Anfang Oktober ist die Innenministerin aufgewacht und hat gemerkt, dass die Kommunen Alarm rufen und erst dann wurden Maßnahmen und das auch nur halbherzig ergriffen. Auch da hat man die Möglichkeit, bereits etwa im Frühjahr oder Frühsommer entsprechende Vorkehrungen zu treffen, nicht genutzt.
Also die Ampel ist zu lasch, sagen Sie, was die Kontrolle der Balkanroute angeht.
Ja, sie handelt halt erst dann, wenn, sagen wir mal, die Not in den Kommunen schon so groß ist. Wir haben den Landrat soeben gehört, dass eigentlich eine vernünftige Unterbringung oder eine gute Unterbringung, so hatte sich der Landrat ausgedrückt, kaum noch möglich ist. Und das ist deutlich zu spät, in der Tat.
Herr Demir?
Wir haben 300 Bundesimmobilien ja freigegeben und jetzt auf dem Flüchtlingsgipfel nochmal 58. Und von diesen 300 Bundesimmobilien sind, soweit ich das weiß, 68% belegt. Also es gibt definitiv noch den Raum in den Ländern. Also da kann ich auch nochmal sagen, dass der Bund da gehandelt hat und jetzt nochmal handelt mit den 58 Immobilien, die wir zur Verfügung stellen wollen. Das wollte ja auch Herr Siegel, das machen wir auch. Und da sorgen wir für 4.000 weitere Plätze. Mhm. Aber davon mal abgesehen, da wo Herr Trom und ich uns einig sind, klar, es kommen mehr Menschen jetzt nach Deutschland, aber da wo wir uns nicht einig sind, Herr Trom sagt ja einfach, das sind vielleicht jetzt gar keine, die jetzt eine Anerkennung bekommen. Das weiß Herr Trom noch gar nicht, weil diese Menschen, wenn sie in Deutschland sind, beantragen ja vielleicht Asyl. Und dann prüft man diesen Asylantrag. Also ich verstehe einfach nicht, und das werde ich wahrscheinlich auch nicht verstehen, weil im Grundgesetz steht nicht drin oder in unserem Asylrecht, dass wir nur für ukrainische Geflüchtete eine Aufnahme regeln, sondern da steht drin, alle Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen. Und die Menschen, die jetzt von der Balkanroute zu uns kommen, da sind vorwiegend, so wie wir die Rückmeldungen bekommen, SyrerInnen und Menschen aus Afghanistan, die ja jetzt auch nicht gerade als Gruppe gelten, die jetzt nicht so eine große Anerkennung hier in Deutschland bekommen.
Aber so wie ich Herrn Trom jetzt gerade verstanden habe, geht es ihm ja darum, dass die ja schon in einem sicheren Herkunftsland gewesen sind, nämlich wenn sie beispielsweise nach Deutschland einreisen über die Balkanroute, dann waren sie ja beispielsweise vorher in Österreich.
Aber Herr May, also Deutschland ist jetzt nicht irgendwo Anrainerstaat wie Griechenland und Italien. Wenn wir jetzt nach dem Motto verfahren würden, würde ja überhaupt niemand nach Deutschland kommen. Es gibt ich weiß, dass Dublin 3 auch jetzt so nicht funktioniert. Wir haben 2015, 2016 Menschen aufgenommen. Wir nehmen auch jedes Jahr etwa 120.000 oder mehr Menschen auf, weil wir den Asylantrag dieser Menschen prüfen. Und dort, wenn wir sehen, die wurden woanders registriert, dann gibt es auch eine Überstellung in den meisten Fällen. Aber dort, wo wir merken, wir können diese Person gar nicht nach Griechenland, Italien überstellen, weil das System dort so schlecht ist, dass unsere Verwaltungsgerichte sagen, das können wir einfach diesen Menschen nicht zumuten. Die bleiben dann hier. Also ich weiß auch, dass Herr Trom und auch die CDU, CSU immer sagen, Rechtsstaat ist wichtig. Gilt natürlich für uns auch. Warum die aber immer bei diesem Thema, bei Menschen, die hier nach Deutschland kommen, immer dann sagen, wissen wir nicht, genauso wie bei einem Chancenaufenthaltsrecht. Ich verstehe es nicht, wenn die Menschen 5 Jahre jetzt hier in diesem Land sind, geduldet worden sind, warum die Menschen jetzt nicht ein Bleiberecht bekommen sollten, vor allem vor dem Hintergrund, dass alle ja sagen, wir haben hier und da auch einen Personalmangel. Das verstehe ich nicht.
Da können wir vielleicht später nochmal zukommen. Eine Frage noch, bevor ich den ersten Hörer, der hier in der Leitung ist, rannehme. Selbst Ihre Innenministerin, der scheint ja nicht ganz wohl zu sein. Sie möchte jetzt die Grenzkontrollen, die gerade immer von linksliberalen Seite stark kritisiert wurde, Richtung Österreich, also die bayerisch-österreichischen Grenzkontrollen, verlängern, beispielsweise auch gegen den Protest der Grünen. Wie stehen Sie dazu?
Wir haben entsprechende EuGH-Urteile, dass das auf jeden Fall ein schwieriges Unterfangen ist, einfach mal so die Grenzkontrollen zu verlängern. Mhm. Und ich weiß, dass auch die Innenministerin das abgewogen hat und mit in Verbindung mit anderen Regierungen, jetzt in dem Fall mit Österreich und auch schweren Herzens jetzt gesagt hat, okay, wir verlängern das, wollen es verlängern, um auch zu schauen. Und da hat sie ja natürlich einen Punkt. Wir wollen natürlich wissen, wer in dieses Land kommt. Wir müssen die Identität klären und deshalb ist es in diesem Fall so, dass wir das machen. Aber gleichzeitig ist es klar, dass wir eigentlich auch nach den EuGH-Urteilen, die wir dazu haben, dass das nicht einfach so gemacht werden kann, sondern nur in ganz bestimmten Situationen. Und diese Situation ist offenbar jetzt da, dass wir sagen, viel mehr Menschen kommen zu uns nach Deutschland und wir wollen wissen, wer zu uns kommt und das Recht steht uns auch zu.
Herr Bauer aus Bayern ist nicht weiter eingegrenzt. ist in der Leitung. Hallo, Herr Bauer.
Grüße Sie.
Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, woher Sie genau kommen aus Bayern? Ist ja ein Riesenland.
Ja, aus Amberg in der Oberpfalz.
Alles klar. Also schon Richtung tschechischer Grenze dann, ja, wenn ich so ganz...
Ja, genau.
Alles
ja,
klar.
Genau, richtig.
Dann Ihre Meinung bitte.
Also meine Meinung ist ganz ehrlich dazu, ich verstehe nicht, warum wir immer so viele aufnehmen sollen und die EU sich dagegen streut. Was ich auch nicht verstehe, ist das, wo das ganze Geld herkommt oder wo es überhaupt herkommen soll. Unsere Leute, wenn ich gewisse Rentner anschaue oder auch Alleinerziehende, die tun jeden Tag am Existenzminimum knabbern. Für die ist nie Geld da und es ist immer für andere Geld da. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin im Außendienst, ja, und ich ziehe auch viel. Ich war heute zum Beispiel Kaffee getrunken und dann ziehe ich einen älteren Herrn, ja, ich weiß nicht, wie alt er war, ist ja auch egal, aber der muss Mülltonnen durchwühlen, ja, ob er irgendwas, Pfandflasche oder irgendwas findet. Und ich muss sagen, dazu stehe ich auch, es ist für unser Land, ist es ein Armutszeugnis, dass sich nicht auch erst einmal mit uns, unseren eigenen Leuten beschäftigt wird. Die werden immer irgendwo in den Hintergrund gestellt. Mhm. Ja, wir sollen dicke Pullover anziehen, wir sollen weniger heizen.
Okay. Ist angekommen, Herr Bauer. Damit treffen Sie einen Ton, den wir auch tatsächlich in erstaunlich vielen E-Mails hier bekommen. Ich gebe das direkt erstmal weiter an Frank Duvel, Leiter des Instituts für Migrationsforschung der Uni Osnabrück, mit der Frage, wie viel sozialen Sprengstoff birgt diese Frage der Migration jetzt gerade, vor allen Dingen in Zeiten, in denen wir auf eine existenzielle, für viele Menschen Wirtschaftskrise zulaufen?
Zwei Dinge würde ich gerne anmerken. Zum einen, wir reden heute über Flüchtlinge, Asylsuchende und es seien zu viel. Morgen gebe ich ein Interview, da geht es um Fachkräftemängel und wir hätten zu wenig Migration. Mhm. Wir denken diese beiden Dinge immer separat, also als würden die Flüchtlinge und die Wirtschafts- und Situation und Fachkräfte nicht zusammengehören. Wenn wir das einmal anfangen zusammenzudenken und den Fachkräftemangel, 1 Million offene Stellen auf der einen Seite, 1 Million Flüchtlinge auf der anderen Seite, anfangen zusammenzudenken, dann würden wir hier vielleicht eine Lösung finden, die auch der Wirtschaft dient, die Wirtschaft voranbringt, die Wachstum generiert, mit der dann auch wieder das, was hier bemängelt wird, bezahlt werden könnte. Hm.
Ich gebe das mal direkt. Das ist ja ein Punkt, den, wenn man so möchte, Hakan Demir auch gerade schon angesprochen hat, mit dem Beispiel des Pflegers ist es ja, glaube ich, gewesen. Deswegen gebe ich das ja mal weiter an Herrn Trom. Herr Trom, wenn man jetzt mal das Thema Menschenrechte komplett außen vor lässt und aus reinem pragmatischen Eigennutz argumentiert, wenn Asylsuchende ohne geklärten Status sich hier integriert haben, Steuern zahlen, eine Ausbildung gemacht haben, ist es da nicht schlicht und ergreifend richtig, dämlich die abzuschieben? Oder anders gesagt,
wenn
zum Beispiel
Asylsuchende
ja. Bitte.
Nein, das ist es nicht, denn wenn sie ausreisepflichtig sind, dann müssen wir haben gerade vom Rechtsstaat gesprochen, dann müssen wir dieses auch durchsetzen. Dies ist auch wichtig, um etwa die Steuerung der Migration auch für zukünftige eventuelle Flüchtlinge entsprechend handhaben zu können. Wenn wir in die Welt hinaus das Signal senden, wir müssen nur irgendwie nach Europa und insbesondere Deutschland kommen und dann könnt ihr bleiben, egal ob es einen Schutzstatus gibt oder nicht, dann wird dies weiteren Zuzug auslösen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier auch nach wie vor eine Trennung vornehmen. Und das ist genau der Gedankenfehler, der da dahinter steckt. Im Übrigen haben wir sehr viele anerkannte Flüchtlinge. Also welche, die in der Regel dauerhaft dann bei uns bleiben werden, die eben noch nicht dem Arbeitsmarkt zugeführt wurden. Allein 600.000 anerkannte Flüchtlinge, die arbeitsfähig sind, leben heute von SGB II bzw. Hartz IV und diese müssen mobilisiert werden und nicht diejenigen, bei denen klar ist, dass sie ausreisepflichtig sind, dann quasi noch dafür zu belohnen und ein Daueraufenthaltsrecht zu gewähren, wie es die Ampel jetzt vorhat.
Das heißt, Sie würden sagen, das ist ein sogenannter Pull-Faktor, bei dem es ja durchaus umstritten ist oder bei dem es umstritten ist, dass es den überhaupt gibt, wenn Deutschland eben diese Menschen hier im Land belässt.
Ja, das ist eine Diskussion, die offensichtlich jetzt die Ampel aufbringen will, ob es einen solchen Pull-Faktor gibt oder nicht. Also die Kolleginnen und Kollegen der SPD haben noch in der letzten Wahlperiode, als wir gemeinsam eine Koalition geführt haben, derartige Pull-Faktoren auch gesehen. Jetzt stellen Sie diese entsprechend in Abrede. Das passt nicht zu. Und im Übrigen, diejenigen, die jetzt mit einem sogenannten Chancenaufenthaltsrecht hier bleiben können, sind alles andere als Fachkräfte. Wenn das nämlich so der Fall wäre, dann wären die eine große Gruppe derjenigen, die heute geduldet sind, bereits heute mit einem solchen Aufenthaltsrecht bereits ausgestattet. Es gibt nämlich schon etwa die Beschäftigungs- oder die Ausbildungsduldung, wo einen derartigen sanften Übergang sozusagen ermöglicht. Aber die generelle Lösung unserer Fachkräfteproblematik, wo es auch auf die Qualifikation ankommt, ist mit Flucht, Migration nicht zu schaffen.
Herr Demir, wir haben ja mit Herrn Troben in der Großen Koalition ja auch eine Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung, wovon er ja auch gesprochen hat. Also insofern, und das sind ja Menschen, die auch geduldet worden sind. Also wir haben ja auch in der Großen Koalition offenbar erkannt, dass Menschen, die geduldet sind, dass man den Menschen auch weiterhin eine Chance geben soll. Und das war über die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung. Jetzt gehen wir einfach einen Schritt weiter. Da sind 135.000 Menschen. Viele von diesen Personen können wir nicht in ihre Länder zurückführen. Das ist der Stand gerade. Und wir überlegen als Koalition, was können wir jetzt machen? Und ich meine, mindestens 5 Jahre. Es sind Leute auch seit 10 Jahren da, die Kinder bekommen haben, die keine andere Sprache sprechen außer Deutsch. Und jetzt, wenn ich Herrn Trom richtig verstehe, ist es so, dass wir jetzt aus Prinzip diese Personen einfach zurückführen sollten, statt denen einfach eine Chance zu geben. Wie gesagt, Bleiberecht für 1 Jahr. Und in dieser Zeit sollen sie die Voraussetzungen geschafft haben, sodass sie halt danach wirklich ein längeres Bleiberecht bekommen und von der Duldung raus kommen. Und ich glaube, da sind wir einfach politisch unterschiedlicher Meinung. Das ist auch in Ordnung. Aber ich kann es niemandem erklären, warum ich eine Person zurückführen soll, die jetzt als Koch oder Köchin bei mir in Neukölln arbeiten könnte. Das kann ich tatsächlich niemandem erklären. Und die Person auch noch hier Kinder hat, die hier zur Schule gehen und aufs Gymnasium oder sonst wo und einfach ein Teil dieser Gesellschaft geworden sind in dieser Zeit. Zu dem Punkt würde ich auch noch mal gerne sagen, weil das viele Hörerinnen und Hörer gesagt haben, was macht man eigentlich in Anführungsstrichen für die eigenen Leute. Ich habe das ja auch nochmal in meiner Rede gesagt. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch Deutschland klar macht, dass Asyl ein Menschenrecht ist, dass wir da was machen. Aber es ist ja auch so, um den Stichpunkt eigene Leute in Anführungsstrichen. Also wir haben ja jetzt einen Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro verabschiedet. Wir haben eine riesen Wohngeldreform jetzt auf den Weg gebracht. Wir haben die 3 Entlastungspakete nochmal vorangebracht. Also es tut sich ja was. Also deshalb kann man nicht einfach sagen, wir machen nicht was in Anführungsstrichen für die eigenen Leute. Wir bauen jetzt auch das BürgerInnengeld aus, womit ja auch viele Menschen hier in diesem Land eine Weiterbildung bekommen sollen. Also ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, ein sowohl als auch daraus zu machen. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht so sehen, dass wir in Anführungsstrichen für die Menschen, die hier jetzt im Land schon sind, nichts machen. Es stimmt, wir könnten noch mehr machen und wir sind ja jetzt auch noch mal in den Beratungen in den nächsten Wochen und wir wollen auch mehr machen.
Frank Duvel, setzt Deutschland viele Anreize für illegale Migration? Zu viele Anreize?
Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe auch gar nicht das Ausmaß an illegaler Migration, von dem hier geredet wird. Die Balkanroute, das ist ein bisschen Schreckgespenst. Wir haben 2 Jahre Pandemie überhaupt keine Migration auf der Route gehabt. Das, was wir jetzt haben, ist eine nachholende Migration. Da sind auch nicht Leute, die von außerhalb der EU zu uns kommen, sondern die seit 2 Jahren auf dem Balkan stecken geblieben waren. Vor allem Menschen aus Griechenland. Wenn man über die Balkanroute redet, muss man über Griechenland reden und die Bedingungen der Geflüchteten in Griechenland und warum die so verzweifelt sind, dass sie da weggehen. Ich sehe diese Anreize überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich frage mich, ob wir eigentlich attraktiv genug sind für diese Fachkräfte, von denen immer die Rede ist. Denn die haben ja eine Auswahl, die haben viele Länder, in die sie gehen können. Und warum kommen die eigentlich nicht zu uns? Und ich sehe durchaus eine Herausforderung dahin, die gut ausgebildeten Ukrainerinnen, die haben ja überwiegend einen Hochschulabschluss oder eine höhere Schulbildung, dass wir die, wenn sie den bleiben wollen und müssen, in den Arbeitsmarkt reinbekommen. Das ist eine ganz andere Herausforderung als die der Illegalität, da sind wir von Situationen, die wir früher gehabt haben, ganz weit entfernt.
Interessantes Thema. Wir werden sicherlich im Laufe der Diskussion darauf nochmal zurückkommen. Jetzt möchte ich aber gerne den nächsten Hörer ins Gespräch mit einbinden. Herr Sander aus Köln ist am Telefon.
Ja, guten Tag.
Guten Tag. Ihre Meinung?
Ja, Meinungen. Also Glaubensbekenntnisse und Meinungen hören wir in allen diesen Diskussionen Mengen. Ich will mal stichwortartig wenige Fakten nennen, aber wirklich nur stichwortartig. Man mag mal darüber nachdenken, aus welchen Gründen die chinesische Mauer gebaut worden ist. Da mag jeder denken und dann eine Meinung haben, Art 1. Art 2, Deutschland ist kein reiches Land. Ich habe die Schule zu einer Zeit besucht, da wurde zu jedem Land, das es damals gab, wurde gesagt, was gibt's da? Gibt's da Landwirtschaft? Gibt es da Rohstoffe? Gibt es da Industrie? Das waren die drei Dinge, die da sind. So, die Industrie wird hier mehr und mehr abgebaut. Rohstoffe haben wir kaum mehr im Umfang und Landwirtschaft, die verwenden wir dafür, Tierzucht zu betreiben und China zu beliefern.
Welche Konsequenz?
Nächster Punkt. Ja, ich nenne es nur stichwortartig. Ich kann hier keine Ratschläge erteilen. Das geht einfach nicht. Nein, alles ist begrenzt. Ausnahmslos alles. Auch wenn wir ganz schrecklicherweise vor einigen Jahren gehört haben, es gäbe keine Obergrenze. Alles, ausnahmslos alles, die gesamte Flora, die gesamte Fauna auf der Erde ist begrenzt, auch von der Lebensdauer her. Also das
Dogma, was ist Ihr Punkt?
Der Punkt ist, dieses Dogma sei alles unbegrenzt vorhanden. Dieses Dogma muss man mal nicht weiter benutzen, sondern richtigerweise das Gegenteil sagen. Dann sind wir da. Ein viertes, eben in den Nachrichten, wurde von vielen hungernden Kindern berichtet, und zwar hunderte Millionen. Ja, wollen Sie die alle durchfüttern und womit? Es geht einfach nicht. Und Sie können eins tun, ich kann ja nicht mal eine Anregung geben, ich bin nur ein einzelner Mensch hier. Also Deutschland stellt 1% der Weltbevölkerung. Circa 80 Millionen gegenüber 8 Milliarden.
Also Herr Sander, wenn ich da ganz kurz das mal rausfiltern darf, also Sie sorgen sich um Überforderung in Deutschland. Ist das der Punkt?
Wir sind überfordert. Wir sind mitten in einer neuen Völkerwanderung. Der letzte Zeitraum, den wir als Zeit der Völkerwanderung bezeichnen, liegt 1.500 Jahre zurück.
Okay.
Und
nehmen wir auf.
Wir sind auch jetzt wieder mittendrin in der Völkerwanderung und daraus muss man Konsequenzen ziehen.
Okay, nehmen wir auf den Punkt und springen direkt weiter zum nächsten Hörer. Nee, ich höre, wir springen nicht weiter zum nächsten Hörer. Wir sind in einer Völkerwanderung. Geben wir das mal, Herr Duvel. Was folgt für Sie daraus aus den Sorgen, die Herr Sander jetzt hier artikuliert hat?
Ich habe vor allem ein Problem mit der Berichterstattung, weil wenn wir uns die nackten Zahlen ansehen und das sozusagen historisch vergleichen, dann sind wir ganz, ganz weit von der Bevölkerungswanderung entfernt. Dann reden wir von 3,5-4% der Weltbevölkerung, die migriert sind, von 0,% der Weltbevölkerung, die geflüchtet sind. Die Zahlen sind hoch. Aber selbst die migrieren und flüchten, kommen ja zum großen Teil nicht nach Europa. Vor allem die Ärmeren, die migrieren, die bleiben im sogenannten globalen Süden. Von den Geflüchteten kommen 2-4% maximal in Europa an. Das sind die aus den Nachbarländern, Ukraine, das sind die besser Ausgebildeten, das sind die, die sich's leisten können. Also ich sehe die Völkerwanderung tatsächlich nicht. Wenn der Eindruck entsteht, dass wir sowas haben, dann ist das ein falscher Eindruck. Dann speist sich das aber auch aus Medien oder Berichten, die bestimmte Dinge ganz falsch betonen.
Mhm. Vielleicht, ja, bitte? Wer's?
Ja, Herr May, wenn ich da einfach mal einhaken darf, weil ich mit Herrn Duvel wirklich da widersprechen möchte, wenn er vorhin sagt, dass wir keine Anreize setzen in Deutschland. Dann muss man sich fragen, warum die meisten Flüchtlinge dann im Ergebnis nach Deutschland kommen wollen. Wir haben die höchsten Sozialleistungen in ganz Europa für Flüchtlinge, selbst nach dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz. Die Ampel will das jetzt mit dem Bürgergeld nochmals erhöhen. Wir haben die besten Gesundheitsleistungen in ganz Europa. Das sind doch die Anreize. Und es ist auch mitnichten leider so, dass jetzt die besser Ausgebildeten, wir müssen mal die Ukrainer ein bisschen ausblenden, über die letzten Jahre gekommen sind. Wenn wir uns betrachten, die Menschen, die seit 2015, 2016 gekommen sind, sind etwa 30% nach 5, 6 Jahren in sozialversicherungspflichtigen Jobs und die anderen eben nicht. Deswegen stimmt die Verbindung von Fachkräften mit Fluchtmigration einfach nicht zusammen. Und wir müssen diesbezüglich einfach, Herr Duvel, auch sehen, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Migrationsforschung uns sagen, dass Herr Bonin beispielsweise eben erst ab einer mindestens durchschnittlichen Qualifikation dann auch ein entsprechender volkswirtschaftlicher Vorteil für unsere Gesellschaft entsteht. Deswegen bin ich bei Ihnen. Wir brauchen Fachkräfte, echte Fachkräfte, die gut qualifiziert sind. Aber dieses Problem werden wir nicht über die Fluchtmigration lösen.
Sie hören die Musik, gleich kommen schon die Nachrichten, deswegen noch ganz kurz das Thema. Grenzenlose Hilfsbereitschaft, wie gut ist Deutschlands Flüchtlingspolitik? Das ist das Thema unserer Kontroversdiskussion. Gleich diskutieren wir weiter nach den Nachrichten. Bis dahin, bleiben Sie dran. Weiter im Studio Philipp May. Willkommen zurück zu unserer letzten halben Stunde Kontrovers, unserer Vormittagsdiskussion hier im Deutschlandfunk. Grenzenlose Hilfsbereitschaft. Wie gut ist Deutschlands Flüchtlingspolitik? Das ist das Thema. Und mit dabei sind Alexander Trumm, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hakan Demir, auch Mitglied im Bundestagsinnenausschuss für die SPD und dort stellvertretender Sprecher für Migration. Und Frank Duvel, Leiter des Instituts für Migrationsforschung der Uni Osnabrück. Wir haben einige WhatsApps bekommen, unter anderem diese hier. Ich finde es sehr schade, wie viele der Hörerinnen sich anmaßen, bewerten zu können, welche Personen Recht auf Asyl haben und welche nicht. Gleichzeitig wird es so dargestellt, als müsse man entscheiden, Geflüchteten zu helfen oder zum Beispiel Deutschlands Obdachlosen. Das stimmt aber nicht, es geht beides. Antonin, der schreibt auch eine WhatsApp, ist 23 Jahre alt. Was gerade gesagt wurde, dass es auch Rentnerinnen schlecht geht. Ich verstehe nicht, warum man dann immer nach unten schaut auf Menschen, die aus ihrem Land fliehen müssen, weil sie dort nicht mehr leben können. Das ist doch absurd. Warum schauen wir nicht nach oben auf Milliardäre, die mehr Geld haben, als sie je ausgeben können? Und Sabine Reinhold fragt, wie ist die politisch so unterschiedliche Behandlung Geflüchteter aus dem globalen Süden und der Ukraine zu rechtfertigen? Das sind einige Hörermeinungen. Und jetzt haben wir in der Leitung Claudia Peter aus Ebersberg. Guten Tag, Frau Peter.
Ja, grüß Gott aus Bayern.
Hallo. Ebersberg, östlich von München, um das nochmal.
Richtig, Südostoberbayern.
Gut.
Ich möchte Folgendes sagen. Ich glaube, unsere Flüchtlingspolitik ist immer nur so gut wie die Behörden, die sie verwalten. Was meine ich damit? Ich betreue derzeit eine Ukrainerin in München und die bekommt 3 Monate nach ihrer Antragstellung beim Jobcenter München immer noch kein Geld für ihren Lebensunterhalt und ihre Miete. Jetzt ist es so weit eskaliert, dass ihr mit ihren 2 kleinen Söhnen demnächst die Obdachlosigkeit droht, weil die Vermieterin natürlich ihre Miete haben will. Die Sachbearbeiterin im Jobcenter fordert aber immer neue Unterlagen. Ich habe mich beschwert an der vorgesetzten Dienststelle. Beschwerden werden nicht beantwortet. Dann trifft Ende letzter Woche ein Brief dieser selben Sachbearbeiterin ein mit der Anforderung von 8 weiteren Nachweisen, die meine Klientin auch schon vor 3 Monaten hätte beibringen können, wenn die Sachbearbeiterin sie denn damals informiert hätte.
Okay, Frau Peter, glauben Sie, das ist ein Einzelfall? Oder, haben Sie das Gefühl, das passiert laufend?
Ich habe nicht nur das Gefühl, sondern die Information von meiner Klientin, dass es weitere Ukrainerinnen gibt, die sie getroffen hat und die eben auch teilweise seit 4 Monaten auf ihr Geld warten. Und das kann so nicht sein. Das ähnelt für mich so den Erfahrungen, die ich ehrenamtlich auch schon 2015 gemacht habe. Es gibt einfach in den Behörden Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, und das sind wirklich nicht alle. Aber es gibt welche, die machen einfach weiter wie bisher, wie sie das gelernt haben. Das ist aber eine Notlage. Und wenn sie jetzt weitermachen wie bisher, dann sind sie sehr schnell überfordert, weil sich ihre Arbeitsbelastung ja nicht reduziert pro Fall. Das ist für mich das Grundproblem. Und anders als jetzt in der Corona-Krise, die wir ja gerade miterleben in ihren letzten Zügen, anders als dort wird auch kein neues Personal rekrutiert. Stattdessen, das erleben wir auch, werden immer ganz viele Aufgaben outgesourced an uns, die Ehrenamtlichen, und an die freien Träger. Mhm. Und wir stoßen da aber auch an Grenzen. Wir brauchen irgendwann die Behörden. Und wenn die dysfunktional sind, dann stoßen wir wirklich absolut an eine Grenze. Dann geht gar nichts mehr, und das sehr schnell.
Frau Peter, vielen Dank für diesen Einwurf aus der Praxis aus Ebersberg bei München. Ich gebe das direkt mal weiter an den wissenschaftlichen Experten sozusagen. Frank Düwell, Leiter des Instituts für Migrationsforschung der Uni Osnabrück, hat Deutschland auch 7 Jahre nach 2015 immer noch ein Umsetzungsproblem bei der Bewältigung von einem großen Strom von Geflüchteten.
Ich verstehe sozusagen die Enttäuschung oder Frustration über Behörden, über lange Behördenwege und so weiter. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir uns global in einer tatsächlich schwierigen Situation befinden. Wir haben eine Zunahme an Konflikten. Wir haben ja nicht nur Ukraine und Russland. Wir haben Syrien, wir haben Jemen, wir haben Mali, wir haben Afghanistan. Die Liste ist lang und wird länger. Es werden immer mehr betroffen. Wir haben eine sehr schwierige Weltsituation. Wir haben eine Art Krise. Und ich würde doch erstmal den Behörden zugute zu halten, dass sie in dieser Krise ihr Bestes geben. Dass das nicht immer optimal ist, das ist in Krisensituationen nicht zu vermeiden. Aber ich wäre eigentlich vorsichtig, hier den schwarzen Peter sozusagen zu finden und weiterzureichen. Mhm.
Aber die Frage, die ja jetzt auch da im Prinzip mitschwingt und auch bei vielen Sorgen bzw. Wortmeldungen von Hörerinnen und Hörern, die sich Sorgen machen, ist ja, wie viel kann Deutschland schaffen? Wie viel kann Deutschland leisten? Das ist ja im Prinzip auch jetzt hier wieder sozusagen ein Beispiel, Herr Demir.
Ja, das ist, genau, die Frage kann man sich auf jeden Fall stellen. Die hat man sich auch gestellt im Übrigen, als letztes Jahr auch ich mit Kolleginnen und Kollegen, mit Rim Alabali Radovan, Lars Castellucci und Jessica Rosenthal an der belarussisch-polnischen Grenze war, wo dann in ganz Europa und auch in Deutschland gesagt worden ist, da sind jetzt 5.000 bis 10.000 Menschen, und wir alle gesagt haben, oje, das kriegen wir nicht hin, das schaffen wir nicht, das ist jetzt sehr viel. Also wir müssen natürlich auch immer wieder politisch ausverhandeln, was ist dieses zu viel in Anführungsstrichen und wo liegt diese Zahl. Das kann man mal besprechen. Und dann muss man natürlich auch immer wieder gucken, wenn man natürlich von 2015 bis heute die Strukturen abgebaut hat, dann ist man vielleicht ganz schnell bei diesem, oh, das ist jetzt vielleicht zu viel. Aber für uns PolitikerInnen ist es ja wichtig, dass wir immer wieder auf neue Situationen uns einstellen und die Umstände ändern, aber nicht dann sagen, wir müssen jetzt vom Recht abrücken oder das Recht minimieren. Das ist nicht mein Vorgehen, sondern wir müssen gucken, wie wir die Umstände in dem Land so ändern können, dass man dann vielleicht nicht sagt, das ist jetzt zu viel oder unsere Kapazitäten sind jetzt nicht mehr so da. Und daran arbeiten wir jetzt gerade. Zu dem Punkt vielleicht noch Pull-Faktoren. Also wir wissen ja, dass viel mehr ukrainische Geflüchtete in Polen sind, weil ja auch immer gesagt wird, okay, alle wollen nach Deutschland. Es sind auch nicht 3,7 Millionen syrische Geflüchtete, die jetzt gerade in der Türkei sind, nach Deutschland gekommen, weil wir jetzt gute Strukturen haben. Also wenn diese Pull-Faktoren absolut stimmen würden, wie das immer wieder behauptet wird, dann würden viel, viel mehr Menschen nach Deutschland kommen. Aber das ist ja offenbar nicht der Fall. Und wir haben ja diese Beispiele vor uns, also mit den ukrainischen Geflüchteten beispielsweise. Und ein letzter Punkt dazu vielleicht, 100 Millionen Menschen sind gerade auf der Flucht, und das ist eine Riesenzahl, da bin ich auch bei allen. Aber der Großteil von diesen Menschen, die ist und bleibt in ihren eigenen Ländern. Das muss man auch nochmal sagen. Nur ein ganz, ganz, ganz geringer Teil flieht und dann in die Nachbarländer vor allem. Und dann noch ein ganz, ganz, ganz geringer Teil ist dann bei uns in Europa, beziehungsweise dann später vielleicht in Deutschland. Also das muss man auch immer, glaube ich, differenzieren und einordnen.
Allerdings, wenn Sie jetzt die Türkei ansprechen, natürlich fliehen auch viele Menschen da nicht weiter nach Europa, weil die Grenzen geschlossen sind, weil es einen Deal gibt.
Das ist ja auf jeden Fall eine Variable. Die andere Variable ist, dass die Europäische Union da auch viele Milliarden gegeben hat und die Kinder von diesen syrischen Geflüchteten jetzt dort auch eine neue Heimat gefunden haben. Und es ist auch ein Nachbarland der Türkei. Und deshalb ist halt auch die Nähe zu dem Land auch ein Punkt, der wichtig ist, wenn man das jetzt in all den Jahren sieht. Das muss man auf jeden Fall auch berücksichtigen.
Jetzt gibt es ja wieder Berichte von systematischen Pushbacks durch Frontex-Einheiten. Wir wissen auch von Pushbacks in Kroatien, alles grob rechtswidrig. Und doch fragt man sich, machen die da die Drecksarbeit, damit in Deutschland und anderswo weit weg von den Außengrenzen Ruhe ist? Alexander Trom, im politischer Sprecher der Union.
Nein, das ist ja genau das, was wir sagen. Wir müssen schauen, dass wir das Recht durchsetzen. Das gilt sowohl an der EU-Außengrenze. Da dürfen keine rechtswidrigen Pushbacks stattfinden. Und es gilt aber auch dann bei uns selbst, dass wir sagen, wenn die Menschen schon durch mehrere andere sichere Drittstaaten reisen, bevor sie dann nach Deutschland kommen, dann haben sie dort schon die Möglichkeit gehabt, Asyl entsprechend zu beantragen oder Schutz zu beantragen. Das heißt, das Recht ist unteilbar. Man kann sich nicht nur das eine raussuchen, jetzt beispielsweise an der EU-Außengrenze und beim anderen sagen, da lassen wir 5 Grad sein. Und das ist genau der Punkt, der uns auch unterscheidet zu der Politik der Ampel, insbesondere SPD und Grüne. Und ich will nochmal sagen, also wenn wir eine vernünftige migrationspolitische Debatte führen wollen, dann kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Aber wir sollten nicht ernsthaft in Abrede stellen, dass die Mehrzahl derer, die in Europa Schutz suchen, dann nach Deutschland kommen wollen. Und das auch deshalb, weil es natürlich in unserem Land gut zu leben ist. Das ist ja zunächst einmal ein großer Vorteil. Und das nennt man dann entsprechend auch die Anreizeffekte, die wir eben senden.
Ganz kurz, Herr Trom, weil Sie darauf wieder angesprochen haben, habe ich ja auch schon angesprochen, dass man eben Asyl, beziehungsweise dass man ja aus einem sicheren Herkunftsland meistens in der Regel kommt, wenn man wenn man nach Deutschland kommt, weil man eben, wie gesagt, durch einige EU-Staaten gereist ist. Selbst Angela Merkel, ihre Kanzlerin, deren Vermächtnis ja neuerdings auch von Friedrich Merz wieder verteidigt wird, hat immer gesagt, Dublin funktioniert nicht. Eben genau dieses Prinzip, dass man eben da, wo man ankommt, dass man da dann eben auch bleiben muss und dort eben Asyl zu beantragen hat. Zumindest, solange es auch legale Fluchtkorridore in Binnenstaaten gibt. Also selbst sie hat das anerkannt und trotzdem halten sie jetzt wieder sozusagen in ihrer Argumentation genau an diesem Punkt fest. Und wenn man das dann weiterdenkt, dann ist es ja wirklich so, dass im Prinzip niemand nach Deutschland kommen könnte, weil sie ja alle vorher schon woanders gewesen sind.
Wir hatten in der Tat 2015, 2016 eine Ausnahmesituation, einfach weil die schiere Zahl anbelangt und die schlechte Vorbereitung innerhalb der gesamten Europäischen Union. Und richtig ist, Dublin funktioniert nicht, aber es ist das geltende rechtliche System, das wir haben. Und solange sich die EU und vor allem auch manche europäische Staaten nicht bereit erklären, ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem zu vereinbaren, das auch eine entsprechende angemessene Verteilung beinhaltet, müssen wir schauen, dass wir eben mit diesem Dublin-System arbeiten.
Deswegen aber kann es sein,
kann man sich nicht einfach wegducken und sagen, an der EU-Außengrenze gilt das Recht durchzusetzen, aber in anderen Bereichen nicht.
Ja, aber kann man mit einem System arbeiten, das im Prinzip von allen schon anerkanntermaßen nicht funktioniert? Frank Duvel, Migrationsforscher.
Also die Realität der letzten Jahre hat ja gezeigt, dass das System nicht funktioniert. Und auch die nationalen Gerichte, auch in Deutschland, haben die Dublin-Regelung und die Dublin-Rückführung in vielen Einzel- und Gruppenfällen und in Bezug auf viele Länder ja einkassiert. Das heißt, wir haben ein Recht, was dem Rechtsverständnis vieler unserer Gerichte gar nicht entspricht. Und von daher brauchen wir natürlich einen Umgang, der sowohl rechtmäßig ist, da sind wir sicherlich alle einer Meinung, der aber auch realistisch ist und der funktionieren kann. Ein Recht, was nicht umgesetzt werden kann, nützt uns ja auch nicht viel.
Herr Demir?
Ja, wir müssen in die Richtung gehen, dass wir eine Solidarität innerhalb der Europäischen Union haben, wo die Verteilungen funktionieren. Wir haben ja jetzt auf europäischer Ebene drei Verordnungsvorschläge gemacht und einen freiwilligen Mechanismus beschlossen. Das ist unser solidarischer Mechanismus mit 19 EU-Ländern, wo wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt erstmal mit 10.000 Menschen an, die beispielsweise aus Seenot gerettet worden sind und verteilen sie innerhalb der Europäischen Union, weil wir damit auch natürlich zeigen wollten, dass die Solidarität innerhalb der Europäischen Union nicht so groß ist. Wir haben natürlich Griechenland, wir haben teilweise da auch Zeiten gehabt, wo 100.000 Menschen an einem Ort waren und da einfach nicht weggekommen sind und gleichzeitig die Verteilung in Europa nicht funktioniert. Also da kann ich das menschlich verstehen, dass die Person, die dort in Griechenland ist, überhaupt keine Leistungen bekommt, gar nichts passiert, dass die Person sagt, ich gehe jetzt einen Schritt weiter.
Das heißt, man müsste tatsächlich stärker auf eine europäische Lösung drängen, was allerdings jetzt schon seit 7, 8, 9, 10 Jahren eigentlich seit immer schon nie funktioniert hat.
Wir sind ja, also einen kleinen Schritt sind wir ja wirklich vorangekommen und das haben wir die letzten 8 Jahre unter einer anderen Regierung nicht hinbekommen. Also Nancy Faeser hat diesen Solidaritätsmechanismus vorangebracht, wie gesagt, erstmal für diese 10.000 Geflüchteten und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann kann das eine Blaupause sein für alle anderen Länder auch, dass die sagen, okay, hier funktioniert etwas, lasst uns das bitte auch in all den nächsten Jahren so machen, lasst uns solidarisch miteinander sein. Und das ist jetzt die Blaupause. Die muss jetzt aber auch tatsächlich funktionieren. Die Länder, die gesagt haben, wir nehmen Geflüchtete auf, müssen die auch einmal aufnehmen. Und dann glaube ich, dass wir viel, viel weiter sein können in den Verhandlungen danach.
Wir haben einen Hörer wieder an der Leitung, Karl-Heinz Hallmeier aus Leipzig. Schönen guten Tag, Herr Hallmeier.
Schönen guten Tag.
Ihre Meinung?
Ich bin der Meinung, Deutschland ist ein Einwanderungsland, was damit zusammenhängt, dass die Reproduktionsrate der deutschen Urbevölkerung nicht ausreicht. Und ich bin der Meinung, es ist eine große Chance jetzt gegeben, ausländische Spezialisten in mehr oder minder kürzerer Zeit, 3, 4 Monate, anzuerkennen, indem ihre Abschlüsse gleichwertig gestellt werden.
Also das haben wir jetzt auch schon von Herrn Duvel gehört, dass man im Prinzip die Migration und den Arbeitsmarkt zusammendenken muss. Herr Trom, Sie sagen allerdings, die Integration in den Arbeitsmarkt, die funktioniert zu schlecht. 30% oder was war die Zahl ungefähr? Ja. Über 30%, glaube ich, ein bisschen über, also knapp unter 40, glaube ich, hab ich gelesen, der von 2015, der Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind. Aber ist egal, wir sind ja ungefähr in der Größenordnung klar. Nehmen wir das mal direkt auf. Ist da dann vielleicht nicht der Hebel anzusetzen, wenn wir die Menschen ja eigentlich brauchen und wir brauchen viele Menschen, weil, wie Herr Hallmeier gerade gesagt hat, unsere Reproduktionsrate ist zu niedrig, die Bevölkerung schrumpft, das ist ja keine neue Erkenntnis, aber sie ist wahr, müssen wir da nicht wesentlich stärker ansetzen, was die Integration in den Arbeitsmarkt angeht, zu unserem eigenen Guten sozusagen, zu unserem eigenen Fortkommen, anstatt über Migration begrenzen zu sprechen, Herr Trum?
Also wir brauchen zunächst einmal Fachkräftemigration und das heißt tatsächlich Menschen mit einer ordentlichen Ausbildung, mit einer Qualifikation nach Deutschland anzuwerben. Das ist einfach zu unterscheiden von denen, die hier herkommen über Flucht. Das sind die allermeisten un- und minder qualifiziert. Diejenigen, die dann einen Anspruch auf Schutz haben, denen müssen wir alle Möglichkeiten geben zur Integration und sich in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Das war so und das muss auch noch weiter ausgebaut werden. Nur die Erfahrung zeigt, dass das eben nur in einem begrenzten Umfang möglich ist. Und deswegen nochmal, das ist das, also der Punkt, der uns wichtig ist. Über diesen Weg werden wir unser Fachkräfteproblem nicht lösen, noch nicht einmal wirklich lindern. Und deswegen ist der Weg jetzt auch der Ampel zu sagen, wir wollen da im Grunde genommen noch mehr die Möglichkeit geben, nach Deutschland zu kommen, der falsche Weg.
Also das heißt die Blue Card beispielsweise, die jetzt eingeführt werden soll von der Ampel?
Ja, die Blue Card gibt es für Akademikerinnen und Akademiker auf europäischer Ebene.
Die weitergefasst werden soll, ja.
Wie bitte?
Die weitergefasst werden soll. Wir brauchen aber nicht nur Akademikerinnen und Akademiker.
Das haben wir auch schon. Ja. Wir haben das auch schon im Bereich der Fachkräfte, des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, dass man mit einer Ausbildung, mit einer einfachen Ausbildung nach Deutschland kommen kann. Ein Inder, der einen Lkw-Führerschein hat, ist Fachkraft heute schon im Sinne des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Aber wir brauchen eben qualifizierte Zuwanderung und nicht diejenigen, die wir über sogenannte irreguläre Migration in aller Regel von Un- und Minderqualifizierten erfahren.
Ich habe in dem hier in der Leitung Räuspern hören. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein Räusperer war oder das diskrete Aufmerken, dass er auch etwas sagen möchte. Es ist im Prinzip egal, jetzt haben Sie das Wort.
Ja, es war ein ernsthaftes Räuspern, und aber trotzdem würde ich was sagen. Genau, also man muss ja unterscheiden. Also die Menschen, die jetzt schon hier in diesem Land sind, jetzt in dem Fall, wie gesagt, die Geduldeten, die ja seit Jahren hier sind, genau, da müssen wir überlegen, was wir machen. Und da ist das Chancenaufenthaltsrecht eine Idee, dass wir denen die Möglichkeit geben, hier zu arbeiten. So, Punkt 1. Dann Fachkräfteeinwanderung ist ja, wie bekommen wir es hin, dass aus anderen Ländern Fachkräfte zu uns überhaupt kommen, weil es wurde auch, glaube ich, am Anfang gesagt, viele wollen gar nicht nach Deutschland kommen. Viele sagen, wir wollen nach Kanada, USA, in andere Länder, die vielleicht hier und da liberaler sind. Gleichzeitig wird auch immer wieder gesagt, genau, wir brauchen 400.000 Menschen jedes Jahr ungefähr. Aber es stimmt, dass wir jetzt nicht nur auf die Fachkräfte im klassischen Sinne gucken sollen. Ich meine, mein Großvater ist in den 1970 in dieses Land gekommen. Er war keine klassische Fachkraft, hatte jetzt nicht die Ausbildung oder einen akademischen Abschluss. Und trotzdem war er wertvoll für diese Gesellschaft. Und in die Richtung denken wir ja auch in der Großen Koalition nach. Nicht in der Großen Koalition, in der Ampel nach, Entschuldigung. Wir denken in der Ampel, aber vielleicht denkt auch Trom auch in die Richtung.
Mit Sicherheit.
Bei mir im Wahlkreis gibt es halt auch Unternehmen, die sagen, ich finde nicht mal jemanden, der in Anführungsstrichen einfach eine Hilfskraft ist. Wie kriegen wir dieses Problem hin? Schaffen wir eine Möglichkeit, auch diesen Menschen eine Chance zu geben, sofern sie ein Jobangebot haben? Stichwort Westbalkan-Regelung. Wir haben die Regelung bereits jetzt schon, wenn jemand aus den Westbalkan-Staaten kommt und ein Jobangebot hier in Deutschland hat, dann kann diese Person kommen, unabhängig von der beruflichen Qualifikation, und das funktioniert auch gerade ganz gut, und wir merken sogar, dass noch mehr Menschen kommen wollen und dass die Unternehmen auch sagen, bitte entfristen und schaut bitte auch, dass man das vielleicht auch in das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz bekommt. Und in die Richtung denke ich gerade auch.
Aber was nicht von der Hand zu weisen ist, gerade die skandinavischen Länder, lange und in vielen bis heute Vorbild für pragmatisches, gutes Regieren, fahren mittlerweile einen radikalen anderen Kurs. Sogar Dänemark Sozialdemokraten wollen keine Asylsuchenden mehr aufnehmen, und in Schweden haben jetzt wegen einer gescheiterten Integrationspolitik die Rechtspopulisten einen fulminanten Wahlsieg gefeiert und werden jetzt zum Königsmacher für die bürgerliche Regierung. Herr Demir, was macht Sie so sicher, dass es bei uns nicht auch so kommt?
Also die Menschen, also jetzt auch hier in der Sendung, klar gab es unterschiedliche Meinungen, aber auch wenn ich hier in Neukölln oder in Berlin auf der Straße bin, die Meinung der Menschen ist ja tatsächlich in meisten Fällen differenziert. Da sagt ja niemand, wir wollen keine Menschen aus anderen Ländern haben. Also das wird ja ein ganz kleiner Teil von Menschen sein. Wir müssen aber Politik besser vermitteln und natürlich auch klarer machen, welche Punkte uns wichtig sind, und immer wieder gut vermitteln und nicht gucken, dass wir irgendwie Menschen gegeneinander ausspielen, was ja auch heute nochmal ein bisschen angeklungen ist. Ich habe das Gefühl, dass wir weiterhin ein stabiles Land sind, die Probleme natürlich aber sehen, aber auch handeln. Also merke ich das auch im Bundestag, dass auch bei den anderen Ampelkolleginnen und Kollegen da der Gedanke schon da ist, dass wir sagen, wir sehen die Herausforderung und wir handeln auch und wir tun. Und das macht mich schon ja sicher, dass es nicht einfach wird, aber dass wir es schon irgendwie auch hinbekommen. Und auch die Rückmeldungen, die ich aus meinem Wahlkreis bekomme, die gehen auch in die Richtung, dass man sagt, es ist hart gerade, was alles passiert. Aber wir haben aber auch ein Versprechen abgegeben, auch nicht nur unseren Menschen hier in Deutschland, sondern wir haben auch ein Versprechen anderen Menschen abgegeben, dass wir sagen, wir retten euch, wir nehmen euch auf, wenn ihr vor Krieg und Gewalt geflohen seid. Und das ist ja auch eine Aufgabe von uns PolitikerInnen, dieses Versprechen auch weiterhin umzusetzen.
Frank Tüvel, Migrationsforscher, aus welchen Fehlern die skandinavischen Länder möglicherweise gemacht haben, sollte Deutschland tunlichst lernen?
Skandinavien hat, glaube ich, die gesellschaftlichen Spannungen zu spät wahrgenommen und zu spät reagiert und zu spät gegengesteuert. Ich glaube, dass wir eine offene gesellschaftliche Diskussion haben, in der wir spüren, was die Stimmung ist und wo wir vielleicht besser informieren oder gegenhalten müssen.
Herr Trom, Ihnen gehört das Schlusswort. Sie haben noch eine halbe Minute, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Diskussion.
Die Ampelregierung erkennt es noch viel später als die skandinavischen Länder. Sie begeht in Europa einen migrationspolitischen Sonderweg. Alle anderen europäischen Länder begrenzen illegale Migration. Die Ampel schafft eher weitere Öffnungen und Anreize dafür.
Vielen Dank, meine Herren. Das war unsere Vormittagsdiskussion. Kontrovers hier im Deutschlandfunk. Grenzenlose Hilfsbereitschaft? Fragezeichen. Wie gut ist Deutschlands Flüchtlingspolitik? Danke fürs Mitdiskutieren an Hakan Demir, stellvertretender migrationspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, Frank Duvel, Leiter des Instituts für Migrationsforschung der Uni Osnabrück und Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der Union im Bundestag. Ich bin Philipp May. Vielen Dank auch an Sie fürs Mitmachen und Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald.